Pals Geschichte. Sagenhaftes und Legendäres. Servus. Schön, dass ihr wieder da sind. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer der Patrick vom Pals Geschichte Podcast. Und bevor wir heute in die Pelzer Sagenwelt eintauchen, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Und zwar am 13. bis 15. Juni 2025 findet in Fußgänem das Babbeldoch 2 Pelzer Mundart Festival statt. Und dort, ihr werdet es nicht glauben, gibt's Live-Podcast Sage und Legende in feinstem Pelzer Dialekt auf de Bien als Palsgeschichte Spezial mit Special Starguest. Es wird richtig gut. Nähere Informationen nächste Woche in der Folge auf dem Kanal. Bleiben also dran, abonnieren, sind gespannt und freuen euch. Und gucken schon einmal, vielleicht können wir ja schon ein paar Tickets für das Festival euch sichere. Es wird richtig gut, tolle Bands, tolle Leute, gute Stimmung. Infos gerne, 13. bis 15. Juni. Und jetzt zurück zu der heiligen Folge. Auf dem Kanal haben wir ja schon mit so manche Pelzer-Sache Heldinnen und Helden noch Schätze gesucht. Und wir haben auch schon so manchen Schatz gefunden. Nur leider behalte, haben die Schätze die wenigste gedürft. Und in der Palz scheinen wohl noch viel mehr Schätze versteckt zu sein. Weil heute geht's nämlich um einen neuen Schatz auf der Burgruine Beilstein bei Kaiserslautern. Übrigens gibt's auf dem Kanal schon einmal eine Geschichte über die Burgruine Beilstein. Erinnert ihr euch noch? Nee, falls nicht, dann horchen gern noch einmal rein. Die Geschichte kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Aber heit machen wir uns jetzt gleich mal wieder auf der Weg Richtung Kaiserslautern, läufen noch ein kleines Stückel weiter in Richtung Hochspeyer und besuchen wieder mal die Burgruine Beilstein. Ich bin ja schon ein bisschen gespannt, ob es diesmal klappt, dass die gute Pelzerleit deine Schatz finden und danach behalten dürfen. Alla, tauch mal ab in die Pelzer Sachewelt. Im Burghof von der Burg Beilstein herrscht geschäftiges Treiben. Der Hufschmied ist da und will die Pferde neu beschlachen. Ein bisschen unruhig sind sie ja schon die Geil, aber die Handgriffe vom Hufschmied sind routiniert und sitzen. Bis der Ritter vom Beilstein die Szene betritt und einen seltsamen Wunsch äußert.
Herr Männel, pass mal auf. Ich will, dass du die Pferde do letzterin beschlachen tust. Das kriegst doch sicher nah, oder?
Aber warum dann das? Was soll dann der Blödsinn? Und für was soll das überhaupt gut sein?
Echt? Du, komm her, setz dich mal rüber, mach mal eine Pause. Dann erzähl ich dir alles im Detail.
Ich glaub, ich wär nicht mehr. Du wärst bezahlt fürs Pferdebeschlachen und nicht fürs Vorstellen. Und jetzt mach, was ich dir gesagt hab, bevor ich mich vergess.
Ja, der Ritter vom Beilstein. Das war zu der Zeit ein echter Hitzeblitz. Der ist gleich mal losgegangen. Ein uangenehme Gesell. Heit dät ma sagen, dass er ein Raubritter gewesen ist. Mähner, Gauner als Edelmann. Mit zahlreichen Raubzügen hat er sich ein ordentlicher Goldschatz zusammengesammelt. Und damit es ihm nicht so geht wie seine arme Opfer und jemand kommt und sie ihm seinen Schatz abluchst, hat er das ganze Gold im Kellergewölbe von der Burg vergrabe. Der ganze Schatz, den er gehabt hat, der war ihm noch nicht genug. Er wollte unbedingt Mähne haben. Und Tag und Nacht hat er drüber noch gedingt, wie er das wohl am besten anstelle Kind, um noch Mähnerlei zu überfalle oder über den Tisch zu ziehen. Und ewe Annie von seiner aktuelle Idee war, dass er die Hufe von seiner Pferde letzterem beschlachen lust. Und so reit er jetzt, nur ein paar Tage später, mit seiner schwer bewaffneten Scherge auf der Handelsstroß noch lautre.
So, das müsst reiche. Du versteckle mal uns hinter deine Wischte, die dort direkt am Wegrand stehen.
Jetzt liegt er auf der Lauer und wart auf die nächste Fuhr und Kaufleit. Das Liebste sind ihm welche, die gerade erst ein ordentliches Geschäft gemacht haben und das ganze Geld noch bei sich tragen. Tatsächlich muss er auf deren für mittelalterliche Verhältnisse recht stark befahrene Stroß nicht lang warten. Sein nächste Opfer sind schon ganz in der Nähe.
Hier, guck mal du, Das sind aber verdammt viele Hufspuren. Die sehen aus, als ob sie von gepanzerten Schlachtrissen wären, so tief, wie die sich in den Boden eindringen.
Erstaunlich. Du bist ja ein echter Pferdeleser. Wenn das stimmt, was du sagst, dann liegt da irgendwo der alte Raubritter vom Beinstein auf der Lauer und will uns unser Geld abknöpfen. Na dann, lass uns doch am besten einfach in die andere Richtung fahren und mit dem Raubritter hin und hoch.
Zack, und alleweil schnappt die Fall zu. Mit deiner letzterem aufgeschlagenen Hufe hat er die Kaufleut ordentlich am Zinge rumgeführt. Jetzt reiten sie ihm nämlich direkt in die Ärm und kaum sind sie in seiner Nähe, da stürmen die Ritter und sein krimineller Haufe mit gezochene Schwerter auf die Arme und wehrlose Fuhrwerke zu. Da ist denn dann nix anderes übrig geblieben, als das Geld bedingungslos rauszuricken. Über die Jahre ist so immer mehr Reichtum zusammengekommen. Und weil er niemandem seinen Schatz gönnen wollt, hat er auch nie jemandem erzählt, wo genau der Zasch da liegt. Als dann etliche Jahrhunderte Gras über die Burg gewachsen ist, da war die Legende von dem sagenhaften Haufe Gold noch immer lebendig. Nur gefunden hat ihn noch niemand gehabt. So eine Geschichte, das lockt natürlich immer einen Haufe Abenteurer an, die ihr Glück versuchen wenn. So auch der Hanno und der Sepp, die gerade durch der herbstliche Wall läfen, auf dem Weg zu der Ruine Beilstein.
Also Sepp, du hast auch tatsächlich alles eingepackt?
Logisch. Schaufle, eine Plane für drunter Schlafe und Verpflegung für 3 Tage. Dann können wir von morgens bis abends die Botte auf der Ruine umgraben.
Ah, das wäre eine Schafterei. Wir haben überhaupt keinen Anhaltspunkt, wo wir überhaupt zum Butler anfangen sollen.
Jo, jetzt pinst nicht rum, wenn wir das Gold finden. Da müssen wir überhaupt niemals mehr schaffen gehen.
Ah, das wäre natürlich schön.
In träumerische Vorfreude vertieft läfen die zwei weiter. Gegen Mittag sehen sie dann endlich an der Ruine angekommen. Gleich nachdem sie ihr Lager aufgeschlagen haben, da fangen sie an zu graben. Ladung Dreck noch der andere fliegt in hohem Bogen durch die Luft. Sie kommen recht schnell vorwärts und das Loch, das sie graben, wird immer tiefer. Die Sonne hat für die Jahreszeit noch ordentlich Kraft und der Schweiß läuft denn beide aus alle Poren. Ovens fallen sie spät ins Bett. Hey, wie rieb sind sie und gefunden sie noch nix. Nicht einmal das glänzte Minsel. Kein Hinweis auf einen großen Schatz. Das frustriert. Trotzdem gehen sie am nächsten Tag gleich wieder ans Werk. Schipp für Schipp kommen sie tiefer. So langsam müssten sie was finden. Anschunste putteln sie wohl an der falschen Stelle.
Komm, wir wissen unser Glück, wo anders versuchen, desto hat kein Wert.
Nee, komm, nur noch kurz. Wir sind so tief. Oder 2 Schaufeln noch. Dann gehen wir weiter.
Hey, Joala, mach du nur. Ich guck mich derweil ein bisschen um, wo wir es als nächstes versuchen können.
Der Hanno ist motiviert. Er will noch nicht aufgeben. Also hält er die Schaufel mit Schmackes in der Bodenei. Und tatsächlich, das klingt anders wie vorher, als ob er eben auf einen Hohlraum gestoßen wäre, der mit Holz abgedeckt ist.
Ich wär verrückt. Sepp, komm mal wieder rüber. Da ist etwas. Ich glaub, das ist eine Truhe.
Nicht dein Ernst. Will mich jetzt verarschen? Das ist nicht lustig, gell?
Du, hör doch selber.
Das kann doch nur Schatztruhe sein. Vor lauter Vorfrädlichen sich die zwei in der Ärm. Es ist wohl grad 12 Uhr rum. Die Sonne steht hoch am Himmel. Und grad als der Hanno die Kiste ausgraben will, spüren sie ein leichtes Vibriere im Botte.
Jesus Sepp, was ist denn das alleweil?
Ich hab kein blasser Schimmer, aber unser Schuld kann das jetzt nicht gewesen sein.
Du, schon wieder. Diesmal war es noch deutlicher, so spüren, als ob die Ursache von dem Beben näher kommt. Mühsam ausgehobener Botte rieselt langsam in das Loch zurück und das Wasser in den zwei ihre Trinkflasche zieht runde Kreise bei jedem Schlag, der immer näher kommt.
Ich glaub, das kommt von da hinne.
Der Sepp deit auf eine Reihe von Bäumen, die nicht weit von ihnen wegstehen. Argspannt gucken sie nimmer, ob sie nicht irgendwas erkennen können. Die Eichebraue zusammengepetzt, die Luft argkalte. Jetzt ist still. Nix hört man mehr. Nix vibriert. Die Luft zum Zerreißen gespannt, die Nerven liegen blank. Was auch immer das ewige West ist, muss groß sein. Und jetzt? Nix. Doch plötzlich krachen die Bäume auseinander und ein riesiges Ugetiem hebt sich aus dem Schatten vom Wald. Mit lautem Gepolder und Gefauche hupst eine schaurige und vor allem riesige Grott auf die zwei zu. Groß wie ein Trauervollender, schleimig und feierspuckend. Ja, die Grott spuckt Feier aus ihrem unglaublich riesigen Maul. Ein monströse Feierseil. Jeder Pyrotechniker wäre neidisch und die Grott verbrennt mit unerbittlicher Hitze alles, was sich 10 Meter vor der Kreatur aufhält. Schaurig ist der Anblick. Der Hanno und der Sepp stehen wie angewurzelt do und gucken, wie die Blindzerstörungswut auf sie zukommt.
Ja, ich glaub mir, müssen fortlaufen.
Ja, die hat's auf uns abgesehen.
Sind wir schon in Sicherheit?
Nee. Sie stehen noch da. Die Angst hat ihr fies am Botte festgeklebt und das grotte Ungeheuer kommt näher und immer näher. So langsam spüren die zwei bei jedem Feuerstoß das warme Zucker auf ihrer Haut. Wie hypnotisiert gucken sie dem Graue zu, das sich auf sie zuwalzt. Die Grott holt die Luft und will zum nächsten Feuerstoß ansetzen. Jetzt sind die zwei eindeutig in die Gefahrenzone. Gleich war's das. Die markerschütternde Schreie übertönen sogar das Fauche von der Grott, als der Sepp und der Hanno unbarmherzig vom Feuer erfasst werden. Ein helles Glänze spiegelt sich flackernd in der Eiche vom Sepp und im letzten Moment kommt er zu sich und kann grad noch der Hanno wegschubse, bevor er sich selber in Deckung bringt und der Feuersturm sich über ihn ausbreitet. Das war knapp. Jetzt hat das Adrenalin doch noch die Kontrolle übernommen und die zwei rennen wie wahnsinnig auf den Wald zu. Bloß weg von dem Viech. Völlig außer Atem drehen sie sich erst um, als sie gut versteckelt im schützenden Unterholz sitzen.
Oh, was ist denn das bitte für ein Viech? Ich weiß auch nicht. Sowas habe ich schon noch nie gesehen. Den Schatz, den kann ich mal vergessen. Der Dorf, da komm ich nicht mehr. Und wenn sie den Wurstmarkt herfällig täten, ne, dem Ungeheuer will ich nicht noch einmal begegnen. Du hast alleweil aber wohl recht.
Mit einem kalten Schauer auf dem Buckel beobachten die zwei noch, wie sich die Grott auf das Loch hockt, das die beide mit so viel Mie gebuddelt hän, und wie sie zu einem massiven Felsbrocke wird. Denn hätten die zwei sowieso nimi von der Stelle wegbewegen können. Bis heut, so sagt man, sitzt die Grott als Stäh verwandelt auf dem Schatz, um ihn zu bewachen. Der Raubritter wollt unbedingt verhindere, dass irgendjemand was von seinem Gold abkriecht und muss deine ganze Schambes mit emme Fluch belegt habe. So war es zumindest, als die Schatzsucher sich das Gold aeignen wollten. Ganz anders ist es verlaufen, als sich etliche Jahre später junges Perle auf der Weg zum Beilstein gemacht hat. Allerdings wollten die nur ein romantisches Plätzl zum Bussiere suchen. An Gold und Edelstäh hätten die nicht gedingt. Der kriegste Schatz, den die haben wollten, das war ihr gemeinsames Glück. Vielleicht hat es Jodotra geläche, dass bei denne die Grott in ganz anderer Gestalt aufgetaucht ist. Und es war so. Noch emme lange Marsch hockt sich der Knecht an der Wegrand und will ein bisschen Ausruhe. Das Mäd, das hat allerdings so viel Schmetterling im Bauch, dass es für sie unvorstellbar wäre, sich jetzt Nase hocke. Sie geht noch ein Stückel weiter und guckt noch kleine Blimmelcher, die dort ganz in den Nähe wachsen. Grad als sie außer Sichtweite von ihrem Liebste ist, da kommt auf einmal ein kleine goldische Frosch angekupst. Zugebe, er ist wohl ein bisschen größer als normal, aber nicht so übertrieben wie die Grott. Er ist so groß wie ein Fußballe und hat eine Krone auf dem Kopf. Um den Hals, da hinkt ihm ein goldener Schlüssel.
Ja, was bist denn du für ein lustiger Gesell? Sag bloß, mit deiner Krone auf dem Kopf bist du am Ende Froschkönig.
Nee, nicht ganz. Das ist ein Cousin von mir.
Echt jetzt, dein Cousin? Jesus, ich bin ja ganz aufgeregt. Du bist dann ja fast schon prominent, Kind Massare.
Heid hätte die Gutmarkt wohl ein Selfie mit dem Frosch machen wollen. Weil das aber nicht gange ist,
Do wollt sie den Frosch doch wenigstens ihrem Liebste zeiche.
Dätscht mal vielleicht ein Gefalle, du? Dätsch mit mir noch da vorne läfe. Ich will dich nur meinem Freund vorstellen. Schließlich trifft man ja nicht alle Tag ein Verwandte vom Froschkönig.
Nee, bleib mal do. Das, was ich dir zu verzählen hab, das geht niemanden was an.
Oh, das klingt aber ernst. Was ist dann?
Du, der Schlüssel, den ich um den Hals hingehab, der ist für dich.
Der fröhliche Gelassenheit ist ernstes Interesse gewichen. Mit Fruchezeichen in der Eiche nimmt das Mäd den Schlüssel an sich.
Der Schlüssel, der öffnet die Schatzkammer vom Beilstein. Du bist auserwählt, dass du den Schlüssel einmal benutzen darfst. Geh in die Schatzkammer und nimm dir so viel von dem Gold und deinen Edelsteinen, wie du selber tragen kannst. Einzige Bedingung, du darfst niemandem was von dem Schlüssel und von der Schatzkammer erzählen.
Das ist allerdings eine große Ehre und ach, eine gute Chance. Mit dem Schatz hätte es Matt ausgesorgt. Wäre finanziell unabhängig. Die Gelegenheit. Nur leider fühlt sich die gut zu geehrt und ist so aufgeregt, dass sie das Geheimnis tatsächlich nicht für sich behalten kann. Sofort, als der Frosch wieder weggekupst ist, da rennt sie zu ihrem Freund.
Da guck mal, was ich da hab. Das ist der Schlüssel zu der Schatzkammer von Beilstein und wir dürfen uns so viel von den Schätzen mitnehmen, wie wir tragen können.
Dein Ernst, was für ein Glück mit dem ganzen Geld. Da könnte man unser Häusl bauen, ich könnte leer machen und meine eigene Werkstatt. Lass uns gleich zu dem alten Gemäuer springen.
Moment mal, der da hat alleweil was falsch verstanden. Das Gold ist doch nicht für den Knecht, das ist doch für das Mäd. Der Frosch hat doch ausdrücklich gesagt.
Naja, jetzt hat er schon alles verplant, was mit dem Schatz passieren soll. Und die Gute hat überhaupt nicht mitreden dürfen.
Vielleicht war das der Grund, warum sie nichts hätte erzählen sollen. Als die beiden dann an die Burg gekommen sind, da war dann auch sehr tragisch der Schlüssel verschwunden. Sie hätten auf dem Weg verloren. Das war dem Frosch wohl sehr ernst mit der Bedingung. Und wieder hat's keinen Schatz gegeben. Die Schatzkammer bleiben verschlossen. Und die Träume von Gold und Edelsteh weiter lebendig. Das war's danach für heit. Aber nicht vergesse, bald geht's auf dem Kanal weiter und da kriechen ihr dann auch mehr Informationen, was genau beim Bubble Doch Festival und vor alle Dinge mit was für Special Starguests auf der Bühne beim Live-Podcast passieren wird. Derweil können ihr ja schon einmal gucken, ob ihr euch vielleicht im Vorverkauf Tickets käfe, wenn vielleicht henna ja auch schon für das ganze Festival mit tollem Programm auf der Bühne, Musik, pfälzische Dialekt, Mundart, Wortbeiträge, gutes Essen, gute Leid, gute Stimmung. Oder vielleicht auch an der Tageskasse, wenn er am Sonntag kommen wenn, weil am Sonntag, da ist dann der Live-Pals-Geschichte-Podcast. Und was natürlich wie immer ganz toll wäre, wenn ihr liken, teilen, einen Daumen nach oben drücken, 5-Sterne-Bewertung geben, abonnieren und einen lieben Kommentar schreiben. Vielen Dank für eure Unterstützung, vielen Dank, dass ihr euch die Pals-Geschichte anhören. Jetzt wünsche ich euch was, passen aufeinander auf, machen's gut und Servus.